Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir, das sind Philipp Ludwig und Bettina Oppermann, beschäftigen uns mit der Verschönerung von Landschaft, wie es die meisten Landschaftsarchitektinnen und Umweltplaner täglich tun, ohne dass sie diesen etwas anmaßenden Anspruch der Verschönerung so nennen oder in die Welt posaunen würden. Früher war das anders. Im 19. Jahrhundert wurden sogenannte Verschönerungsvereine überall von Bürgern gegründet. Wir werden verfolgen, wo und wie sie ihren Anspruch einlösten und was die Bürger letztendlich unter Verschönerung verstanden. Auf den ersten Blick mag das 19. Jahrhundert nicht besonders modern, sondern uns heute eher etwas altbacken erscheinen. Die Erfindung von Stadtbeleuchtung, von neuen Fortbewegungsmitteln und Infrastrukturen verwandelten die Städte wie auch das Land grundlegend. Und bis heute ermöglichen die Erfindungen des 19. Jahrhunderts überhaupt erst unser Über- und Zusammenleben.
Verschönerungsvereine gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert und es gibt sie auch heute noch. Wir haben uns an eine Definition herangewagt und ganz allgemein sind Verschönerungsvereine für die Steigerung der Attraktivität eines Ortes zuständig. Das kann ein Dorf oder eine Stadt sein, eine Gemeinde oder eine ganze Region. Bei der Verschönerung geht es nicht nur um die Siedlung, sondern auch um die Landschaft, die einen Ort umgibt. Und die Verschönerungsvereine versuchen immer im Sinne der Bürger zu handeln oder auch für Besucher eines Ortes, also den Tourismus. Aber was bedeutet Verschönerung eigentlich für diese Vereine? Aus den Satzungen wird man nicht so ganz schlau. Hier wird in den Vereinszielen und Zwecken häufig einfach nur erwähnt, dass sie sich für die Verschönerung der Stadt XY und deren unmittelbare Umgebung einsetzen. Was genau mit Verschönerung gemeint ist, wird dort nicht im Weiteren beschrieben. Wir können annehmen, dass sich die Vereinsleute einig waren darüber, was Verschönerung ist. Vielleicht sehen wir heute unter Verschönerung aber auch etwas ganz anderes. Um das weiter zu ergründen, haben wir uns angeschaut, welche Maßnahmen die Vereine ergreifen, um ihr Vereinsziel der Verschönerung zu erreichen, um dem Begriff Verschönerung so auf die Schliche zu kommen. Typische Maßnahmen der Vereine waren das Anlegen von Parkanlagen oder der Bau, zumindest die Beschilderung von Wanderwegen zu Aussichtspunkten, wo nicht selten auch Aussichtstürme entstanden sind oder einfach nur das Aufstellen von Bänken entlang von Wegen, um von dort aus eine schöne Aussicht zu genießen. Verschönerung kann damit als ein recht weiter Begriff gefasst werden. Aus den Maßnahmen lässt sich herauslesen, dass die Verschönerung letztendlich ein Bekenntnis zur gemachten Landschaft ist und es auch um das Erlebbarmachen der Landschaft geht. Dafür wurden öffentliche Freiräume bereitgestellt oder gestaltet und dies immer im Sinne eines Gemeinschaftswerks.
Viele Städte waren von einem auf den Plänen äußerst attraktiv wirkenden Band oder Schmuckband von Verteidigungsanlagen umgeben. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden diese Verteidigungsanlagen aber untauglich, da sich die Kriegstechnik wiederum verändert hatte. Nun wurden überall Anstrengungen unternommen, die Verteidigungsanlagen umzubauen. In einigen Städten wurde ein Straßenring gebaut, so zum Beispiel die Ringstraße in Wien. In den meisten Städten wurden aus diesen Anlagen aber Promenaden. Und diese waren, neben den zögerlich geöffneten feudalen Parks, die ersten öffentlichen Grünflächen der Städte. Es waren umgebaute und verschönerte Wallanlagen, zum Beispiel in Bremen, in Göttingen, in Rostock, aber auch in Frankfurt, bilden diese den innersten grünen Ring eines explizit für die Erholung geschaffenen Freiraumsystems. Der Name Anlagen oder Wallanlagen hat sich bis heute als Synonym für Grünflächen erhalten. In vielen Städten haben Verschönerungsvereine für diese Wallanlagen Verantwortung übernommen. Es wurden eben nicht nur einfach feudale Parks für alle geöffnet, vielmehr bedurfte es einer gestalterischen Anstrengung in bürgerlicher Verantwortung. Bis heute profitieren wir ohne Abstriche von dieser Verschönerung der Städte.
Aus der geschichtlichen Entwicklung lassen sich grob vier Phasen fassen. Die erste Phase ist die Etablierungsphase, die bis ca. 1860 andauerte. Hier fanden die ersten vereinzelten Vereinsgründungen statt. Die zweite Phase kann als Boom- oder Blütezeit beschrieben werden. Es gab eine Vielzahl von Gründungen zwischen 1860 bis hin zum Ersten Weltkrieg. Die dritte Phase während und zwischen der beiden Weltkriege ist als eine schwere Zeit zu betrachten. Die Vereine hatten wenig Geld und waren auch nicht sehr aktiv. Und seit der Nachkriegszeit bis heute ist ein Revival der Verschönerungsvereine zu beobachten. Die erste Phase der Etablierung der Vereine ist gekennzeichnet dadurch, dass sich im gesamten Gebiet der heutigen Bundesrepublik nach und nach einzelne Vereine gründeten. Bis 1860 waren das ungefähr 40 Stück. Und der erste nachgewiesene Verein war der Verschönerungs- und Wanderverein von Osnabrück. 1835 gegründet von einem wohlhabenden Bürger, der sich für eine Umgestaltung eines stadtnahen Hügels einsetzte, damit man dort promenieren konnte. Zu diesem Zweck gründete er den Verschönerungsverein und durch Vereinsbeiträge und Spenden konnte dort nach und nach der Grundstock des heutigen Osnabrücker Bürgerparks gelegt werden. In Mainz verhielt es sich ähnlich. Dort wurde der Verein 1853 gegründet und beschäftigte sich mit dem Thema der devastierten Wallanlagen rings um die Innenstadt. Der Verein nahm sich vor, die Wallanlagen als Promenade umzugestalten und sammelte über viele Jahre bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine beträchtliche Summe an Geldern aus Stiftungen und Spenden, um die Wallanlagen zu einer Promenade umzunutzen. Und diese bildet auch heute noch das Grünband der Innenstadt. Das heißt, frühe Vereine waren beschäftigt mit der Begrünung devastierter Wallanlagen, der Erschließung und Nutzbarmachung zum Flanieren unmittelbar stadtumgebenden Landschaft, aber auch etwas weiter hinaus das Anlegen von Wanderwegen zu Lokalen. Und damit entstanden die ersten Parkanlagen aus bürgerlicher Initiative.
Mit einer forcierten Industrialisierung im 19. Jahrhundert veränderten die Städte ihr Gesicht. Die Bevölkerung wanderte vom Land in die Stadt. Energie und Rohstoffe wurden verarbeitet, Wasser verdreckt und wieder an das Ökosystem abgegeben. Aufgrund des starken Wachstums vervielfachten die Städte ab 1871 ihre Einwohnerschaft. Die typische Architektur der Gründerzeit bestand aus dichten Mietskasernen einerseits und Villenvierteln andererseits. Gleichzeitig verschlechterten sich aber auch die Lebensbedingungen für viele Menschen mit der Forcierung dieser Industrialisierung. Schlechte Luft wurde als Rauchplage bekannt. Im Ruhrgebiet senkten sich ganze Landschaften und stauten Abwässer zu riesigen, großen Kloaken, bis sie durch den Umbau der Emscher dann abgeführt werden konnten. Die Sternstunde der Stadthygieniker und der Ingenieure war gekommen. Sie schlugen neue Straßenschneisen in die Städte und bauten Kanalisationen. Sie bauten die Schornsteine in die Höhe, um die Luft zu verteilen. So ermöglichten sie das Überleben der Menschen in den Städten. Die hygienische Verbesserung der Lebensbedingungen musste gelingen. Große bürgerliche Parkanlagen des 19. Jahrhunderts entstanden zum Teil auf Initiative der Bürgermeister und Stadtverwaltungen, aber auch und in Verantwortung und auf Anregung der Bürger selber. Mithilfe der Verschönerungsvereine übernahmen sie die Verantwortung für Planung, Bau, Pflege und Unterhalt und gingen dabei äußerst pragmatisch vor. Devastiertes Land wurde zum Stadtwald aufgeforstet. Aussichtstürme auf Hügeln boten einen tollen Blick auf die eigene Stadt. Und Gasthäuser außerhalb der Städte wurden zu beliebten Zielorten für den Sonntagsspaziergang.
Die zweite Phase, die Blütezeit der Verschönerungsvereine, ist auch gleichzeitig die Zeit der Hochindustrialisierung ab 1860 bis zum Auskrieg des Ersten Weltkrieges. Wir konnten bislang aus dieser Zeit 200 Vereine nachweisen, die aktiv waren, und wir konnten unterschiedliche Typen von Städten herausfiltern, wo Verschönerungsvereine aktiv waren, besonders aktiv waren oder besonders häufig zu finden waren. Eine dieser Stadttypen ist die Industriestadt. Wuppertal war eine der ersten Industriestädte Deutschlands und wuchs in weniger als 50 Jahren bis 1900 von der Einwohnerzahl fast um das Dreifache. Damals bestand Wuppertal noch aus mehreren Städten. Im überwiegenden waren das Elberfeld und Barmen, wo sich 1870 bzw. 1864 Verschönerungsvereine gründeten und sich für die Sicherung von Freiflächen für die Bevölkerung einsetzten, die mit der starken Bautätigkeit von Wohnmietshäusern und auch Arbeitsstätten rar wurden. Eine der Anlagen sind die Barmer Anlagen. Diese wurden maßgeblich von dem bekannten Gartenkünstler Josef Clemens Weihe gestaltet und vom Verschönerungsverein umgesetzt. Sie zeichneten sich durch eine reichhaltige pflanzliche Ausstattung aus, auch mit exotischen Gehölzen, und dienten damit auch zur Bildung der Bevölkerung. Ein anderes Beispiel ist der Nordpark. Dieser wurde nicht von einem betitelten Verschönerungsverein gegründet, sondern vom Nordstädter Bürgerverein, der allerdings die gleichen Tätigkeiten wie ein klassischer Verschönerungsverein verfolgte. Der Park wurde durch den Verein angelegt und auch gepflegt und ist auch heute noch mit den anderen Anlagen der Verschönerungsverein in Wuppertal ein wichtiger Bestandteil des Grünflächensystems. Und der Park wird auch den aktuellen oder neuen Nutzungsansprüchen angepasst. Zum Beispiel ist in dem Nordpark ein Skywalk entstanden, wo die Besucher mehrere Meter über dem Boden auf einer Art Steg entlang wandeln können und eine schöne Aussicht auf ihre Stadt genießen können.
Natürlich veränderten sich nicht nur Stadt und Land in ihren physikalischen Ausprägungen. Dahinter steckte auch eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Zwar sind wir noch weit weg von modernen Errungenschaften, wie zum Beispiel der Gleichberechtigung von Frauen und Männern oder der modernen Demokratie. Aber die Welle an Vereinsgründungen im Sport, im Konsumwesen, in der Bildung und auch im Schrebergartenwesen, denken Sie an die Gründungsdaten, die diese Vereine alle mit im Namen tragen, zeigen, dass die Menschen kapiert haben, dass man sich zusammentun muss, um seine Interessen zu verwirklichen. Die Vereine agierten im Status der Gemeinnützigkeit und zu Geld gekommene Bürger setzten ihr Geld und ihre Vorstellungen von Schönheit in engem Schulterschluss mit den kommunalen und staatlichen Institutionen durch. Formal und gestalterisch blieb man dem Formenkanon des Historismus treu. Organisatorisch agierte man äußerst fortschrittlich. Wie moderne Bürgerinitiativen und Aktivisten dies tun, kaufte man schon damals Sperrgrundstücke, organisierte Lotterien und Wettbewerbe.
Die dritte Phase, die schweren Zeiten für die Verschönerungsvereine während und zwischen der Weltkriege, ist gekennzeichnet durch finanzielle Nöte nach dem Ersten Weltkrieg und in den Anfängen der Weimarer Republik, sodass eine Finanzierung durch das Bürgertum gar keine großen Spielräume für Aktivitäten bot, da das Geld einfach fehlte. Es kamen keine Neuanlagen mehr dazu und auch bestehende Anlagen konnten nur noch sehr schwer gepflegt werden. Möglicherweise lässt sich dieser Schwund und der Rückgang der Verschönerungsvereine zu dieser Zeit auch darauf zurückführen, dass die Verschönerungsvereine nicht mehr up-to-date waren. Die Grünflächenämter hatten in vielen Städten die Aufgaben der Vereine übernommen und auch die Gesellschaft hatte sich stark verändert. Das bürgerliche Zeitalter war zu Ende und es gab neue Bewegungen wie die Volksparkbewegung, die in gewisser Maßen die Verschönerungsvereine ablösten. Während des Dritten Reiches erschwerte sich die Vereinstätigkeit zusehends für die Vereine. Durch das Gleichschaltungsgesetz sind die Aktivitäten mehr und mehr eingeengt, eingegrenzt worden und die Vereine waren in ihren Tätigkeiten auch nicht mehr so frei. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch in den 30er Jahren die Vereine weiter einschliefen.
Mit nur geringen Anstrengungen konnte man vor den Stadttoren beim Spazierengehen die Landschaft entdecken und einen Blick auf die eigene Stadt werfen. Bis heute macht es uns Spaß zu schauen und zu deuten, was man kennt und wo man wohnt. Diesen Landschaftsgenuss konnte man relativ billig in Form von kleinen Sitzplätzen mit oder ohne Regenschutz bauen und man fand einen edlen Spender, der einen Turm finanzierte, um in größerer Höhe erhaben über die Baumwipfel der Stadt auf die Stadt zu blicken. Diese Aussichtsplätze konnten zwar relativ unverbunden an den schönsten und interessantesten Stellen geplant und gebaut werden. Sie verweisen in einer Art virtuellem Sichtnetz, aber auch jeweils aufeinander. So bieten sie Identifikation an genau einem Punkt, ob dieser nun von einem Park umgeben ist oder mit einem Gasthaus ausgestattet ist, das machte diesen Punkt nur noch attraktiver. Für den Zutritt zum Turm kann man Eintritt verlangen oder sich selbst als edler Spender für die Allgemeinheit inszenieren. Man kann aber auch jede Stufe durch einen Sponsor finanzieren lassen und ein Gemeinschaftswerk schaffen. Freilich gab es damals noch keine Barrierefreiheit für gehbehinderte Menschen. Aber das pragmatische Vergnügen war doch einfach zu haben. Es war kein Vergleich mit den aufwendigen Landschaftsgestaltungen und Umbauten aus der feudalen Gartenkunst.
In Stuttgart gibt es einen der traditionsreichsten Verschönerungsvereine. Er wurde 1861 gegründet und ist auch heute noch tatkräftig am Wirken. Aussichtspunkte mit besonders reizvollen Blicken auf die Stadt, die von einem Kranz von Hügeln umgeben ist, waren offensichtlich stets von großer Bedeutung für den Verein und sind es auch heute noch. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden durch den Verein zahlreiche kleinere und größere Anlagen in und vor allem um Stuttgart herum errichtet. Die Hänge und Höhen rings um die Stadt wurden vom Verschönerungsverein systematisch erschlossen. Es entstand eine Vielzahl von Aussichtspunkten, Hüttchen und Lokalen, die durch ein Wegenetz verbunden waren. Dem rasanten Stadtwachstum Stuttgarts fielen bis heute leider einige Anlagen zum Opfer. Viele sind jedoch immer noch als Freiflächen erhalten geblieben und bilden ein kleinteiliges Mosaik im Grünflächensystem der Stadt. Der Park auf der Karlshöhe ist eine der frühen und großen Anlagen des Vereins. Wenige Jahre nach der Vereinsgründung kaufte der Verein nach und nach Teile des Hügels mit einem ehemaligen Steinbruch. Zügig wurde damit begonnen, die damals noch am Rande der Stadt liegende Fläche auf dem Gipfel zu einem Park zu gestalten. Der Steinbruch wurde zu einer Grünanlage mit Bogenbrücke und Pavillon. Die übrige Bergkuppe wurde mit Bäumen bepflanzt und allmählich zur Parkanlage geformt. Fast 100 Jahre später, zur Bundesgartenschau 1961, wurden weitere Flächen dem Park hinzugefügt, sodass schließlich der gesamte Hügel die Parkanlage Karlshöhe bildet. In diesem Zuge ist auch der Unterstand mit Terrasse und Milchbar entstanden, der heute als Biergarten dient. Von hier lässt sich gleich einem Landschaftsgemälde, gerahmt von altem Baumbestand, der Blick in die Stadt genießen. Mit der Gründung des Grünflächenamtes im Jahr 1902 gingen viele der Anlagen nach und nach in den Besitz der Stadt über. Einige werden bis heute vom Verschönerungsverein betreut und es werden weiterhin neue Projekte umgesetzt. Eines davon ist der Killesbergturm, der auf Initiative des Vereins überwiegend durch Spenden finanziert werden konnte. Der Turm wurde 2001 eingeweiht. Auf jeder der insgesamt 480 Stufen bis zur Turmspitze sind die Spender auf Plaketten verewigt. Inmitten des Höhenparks Killesberg gelegen, lässt sich das ehemalige Gartenschaugelände von oben bestaunen. Aber der Blick geht weiter, nach Bad Cannstatt und den dahinterliegenden Weinbergen. Entlang des Freiflächensystems des Grünen Us in den Talkessel mit der Stuttgarter Innenstadt bis an die südlichen Halbhöhen und dem darüber thronenden Fernsehturm. Von der Aussichtsplattform auf dem Fernsehturm in rund 150 Metern Höhe schweift der Blick weiter in die Region. Sogar die Hügel des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb sind zu erkennen.
Das Prinzip hat sich bis heute durchgesetzt und hat einen neuen Namen bekommen, nämlich das Planen durch Projekte. Nicht mehr flächendeckend wird ein Hang oder ein Landschaftsausschnitt verschönert, sondern ein punktuelles Projekt wird verwirklicht, das hochgradig anschaulich nicht nur die Blicke auf sich, sondern auch in die Landschaft lenkt. Moderne Aussichtsarchitekturen bieten die Grundstruktur für eine dezentrale Gartenschau. Im Ruhrgebiet werden Halden zu neuen künstlerischen Panorama-Highlights und in den Alpen füllen spektakuläre Skywalks die Kassen der Touristiker. Natürlich hätten wir solche Strategien auch ohne die Herren mit Zylinder aus dem 19. Jahrhundert erfinden können. Und doch, vielleicht verdanken wir sie einem See- und Panorama-verliebten, letztlich blickberauschten 19. Jahrhundert.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sich schon viele Vereine aufgelöst. In der Nachkriegszeit folgten weitere Vereinsauflösungen. Andere Vereine widmeten sich anderen Aufgaben wie dem Fremdenverkehr. Es gab aber auch Vereine, die sich wieder ihres Zweckes besannen und sie wurden revitalisiert. Zusätzlich ist seit Ende des Krieges eine große Zahl an Neugründungen festzustellen, die im Gegensatz zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nun fast ausschließlich in den Dörfern stattfand. Was steckt also hinter dem Verschönern? War es reiner Altruismus oder steckte auch immer etwas Egoismus hinter den Bestrebungen der Vereine? Eine gewisse Anmaßung kann man den Vereinen auch vorwerfen. Es waren wenige Menschen, die sich zusammensetzten und entschieden, was wo in der Stadt geschehen sollte, wo eine Parkanlage entstand, wo ein Aussichtsturm aufgestellt werden sollte. Klar ist, dass die Vereine häufig dort tätig waren mit dem Anlegen von Parks, wo auch Villenviertel entstanden. Und die Bewohner dieser Villenviertel waren häufig auch gleichzeitig Vereinsmitglieder. Das heißt, sie schufen sich mehr oder weniger ihre eigene gute Adresse und auch in gewisser Weise ihren eigenen Park. In diesen Parkanlagen wiederum standen Denkmale, Büsten von Vereinsvorständen, von Spendern oder auch ganze Aussichtstürme wurden benannt nach den Vereinsfunktionären. Der Vorwurf des Dilettantismus kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts häufig von Seite der Gartenkünstler, die forderten, dass Vereinsmänner ihre Parkanlagen nicht selber gestalten sollten, sondern dafür der Profession der Gartenkünstler freie Hand geben bzw. diese beauftragen. Die Leistungen der Vereine werden aus den genannten Beispielen deutlich. Die Bereitstellung und Sicherung von Freiräumen für die Öffentlichkeit war ein großes Werk der Vereine im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und sie waren damit auch Wegbereiter einer moderneren Stadtpolitik, in dem sich die Bürger um ihre Belange selber kümmerten. Gleichzeitig leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Städte und auch eine Vorreiterrolle in der Entwicklung der kommunalen Verwaltung als Vorgänger von Gartenämtern. Das Denken über die Grenzen der Stadt hinaus in die Landschaft ist eine wichtige Eigenschaft der Vereine und auch das konzeptionelle Denken der Stadtentwicklung und dies auch auf verschiedenen Maßstabsebenen, die nicht nur den Siedlungsraum betrachteten, sondern auch weiter in die Region gingen. Letztendlich sind Vereinsaktivitäten auf gemeinnütziges Denken ausgerichtet, aber nicht selbstverständlich. Deswegen ist die große Spendenbereitschaft ein ganz außerordentliches Merkmal dieser Vereine. Ohne große Beträge aus Spenden und Stiftungen wäre die Umsetzung und auch die Pflege von ganzen Parkanlagen niemals möglich gewesen. Und letztendlich stellt diese Organisationsform einen Schritt in modernere Zeiten dar, zumindest wenn wir das 19. Jahrhundert betrachten.
Und heute? Wir fragen uns heute, ob unsere Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts ähnlich kraftvolle Institutionen und Organisationen wie im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Zwar sind die Emissionen der Fabriken sauberer geworden. In den Schornsteinen sitzt eine einigermaßen effektive Filtertechnik. Aber dennoch beruht dieser Reichtum bis heute nicht auf einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Zwar sammeln wir Flaschen und Plastik, diese exportieren wir aber als Müll einfach nach China und Südostasien. Unser Horizont wird immer weiter, aber weltweiter Tourismus führt zu Overtourism und zerstört die Grundlagen der schönsten Orte der Welt. Sicher brauchen wir gute Pläne, in denen Wohnungs-, Verkehrs- und Energiepolitik Hand in Hand gehen und integriert betrachtet werden. Letztlich müssen unsere Lebensweisen verschönert werden. Vielleicht entdeckt der Tourismus in Zukunft ja die kleinen, verschönerten Kurorte wieder, die mit ihren Umgebungen zu beruhigenden Blicken in die Landschaft einladen und die mit dem Zug erreichbar sind. Wer weiß. Anders als früher verlangen alle gesellschaftlichen Gruppen Mitsprache und Teilhabe. Immer seltener überlässt man die Aktivitäten einer kleinen Gruppe von aktiven Männern. Wir haben speziell von Bürgern gesprochen, nicht von Bürgerinnen und Bürgern, die heute angesprochen werden müssten. Wir haben Bürgerinitiativen, Stiftungen, Netzwerke und Communities. Wenn wir genauer hinschauen, sind die Vereine in unserer Gesellschaft eine uralte und erstaunlicherweise sehr demokratische Organisationsform. Dies liegt an den Satzungen, die sich seit dem 19. Jahrhundert bewährt haben. Wer wählt dagegen den Sprecher eines Netzwerks? Oder wer spricht legitimiert für eine Community im Netz? Wer trägt dafür Sorge, dass Minderheitenrechte im Internet geschützt oder die Wahl eines Vorstands einerseits transparent im Verfahren und geheim in der Abstimmung erfolgt? Klüngel- und Altherrenpaternalismus sind heute nicht mehr zeitgemäß. Coole Aktivisten, die sich ihrer Gruppen nicht rückversichern, aber auch nicht. Auch für moderne gesellschaftliche Innovationen wurden die Wurzeln im 19. Jahrhundert gelegt. Die Herausforderungen wandeln sich stetig, im materiellen wie im gesellschaftlichen Bereich. Und längst ist nicht klar, ob wir das besser schaffen werden, als diejenigen, die damals angetreten waren, die Welt zu verschönern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Debatten um Rabatten.
Im 19. Jahrhundert wuchsen viele kleine Ortschaften zu großen Städten mit ebenso großen Umweltproblemen. Reiche Bürger begannen ihre Städte im Verein zu verschönern. Dafür nahmen sie viel Geld in die Hand und schufen nicht nur im Zentrum, sondern auch im Umfeld der Städte neue Möglichkeiten zum Spazierengehen. Auch wenn mittlerweile die Gartenämter die Verantwortung übernommen haben, zeugen in Wuppertal und Stuttgart große Parks, kleine Anlagen und Aussichtstürme von der Arbeit der Verschönerungsvereine. Sie hörten einen Vortrag von Philipp Ludwig und Bettina Oppermann.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.